Wir wollen lesen heute Abend Matthäus Kapitel 5, die ersten 10 Verse. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit Verfolgten, willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Das erste Wort, das aus von dem Mund des großen Königs fällt, wenn er sein Regierungsprogramm verkündigt, ist erwartungsgemäß glückselig. Glückselig, selig, glücklich. Das ist das erste Wort von seinem Manifesto. Viele Christen, können wir das zumachen? Auch viele Christen sehen in ihrem Gott einen himmlischen Stabwachmeister. Etwa wie ein großer Polizist da oben im Himmel, der wartet nur, bis er irgendjemand dabei ertappt, ein bisschen Spaß zu haben, und dann sagt er: Hör auf! Das ist eben nicht erlaubt. Alles muss sehr fromm und sehr nüchtern und ordnungsgemäß ablaufen. Ein himmlischer Stabwachmeister. Aber so ist unser Gott nicht. Paulus beschreibt ihm in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 10. Er redet von dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Des seligen Gottes. Hast du je über den Vers nachgedacht? Paulus beschreibt den Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, den glückseligen Heiland Gott, vor dem es unaussprechliche Freude gibt bei der Bekehrung jeder Sünde. Er beschreibt den seligen Gott, dessen Seligkeit, dessen Glück darin besteht, Menschen zu retten. Der frohlockt, wenn Menschen das wirkliche Leben ergreifen. Und wenn sein König, der König dieses Gottes, sein Regierungsprogramm vorstellt, dann ist das erste Wort glückselig, selig, glücklich. Beachte hier, dass es sich um den Urteil des Königs handelt. Er verkündigt den Menschen selig nicht wegen dem, was er tut oder leistet. Nicht wegen dem, was er hat, sondern wegen dem, was man charakterlich ist. Glückselig die Armen im Geiste. Glückselig die Trauernden. Glückselig die Sanftmütigen. Das wahre Glück im Leben betrifft meinen Charakter. Laut dem König hängt echtes Glück nicht von Leistung und ja nicht von Besitz. Auch nicht von christlichen oder von äußerlichen Umständen ab, selbst der Verfolgte, der nicht weiß, wo er heute Abend übernachtet, der kalt ist auf der Flucht, selbst er in den widrigsten Umständen ist glückselig in Christus Augen. Denn Glückseligkeit hängt von dem Charakter des Menschen ab. Wahre Seligkeit beginnt immer von innen und nie von außen. Was sind die Zutaten des wahren Glückes? Das ist unser Thema heute Abend. Was sind die Zutaten des wahren Glücks? Beziehungsweise, was sind die Wesensmerkmale eines idealen Jüngers im Königreich? Gestern Abend haben wir ganz kurz von der rhetorischen Struktur der Seligpreisungen geredet. 9 Seligpreisungen. Wir tun einen wegrechnen, wo er direkt zu seinen Jüngern redet. Er sagt in zweiter Person, glückselig seid ihr. Er macht aber 8 allgemeine Bemerkungen über die Glückseligkeit eines Menschen, der Christus-ähnlichen Charakter besitzt. 8 allgemeine Bemerkungen. In 2 Quartette haben wir gesagt, 2 Vierergruppen. Das erste Quartett, die Armen im Geiste, die Trauernden, Sanftmütigen und die nach Gerechtigkeit Hungernden. Diese Eigenschaften sind passiv. Im Vordergrund ist er Gerechtigkeit. In erster Linie, diese Haltungen, diese Eigenschaften betreffen mein Leben vor Gott. Die zweite Führergruppe sind aktiv. Barmherzigkeit, Übende, Friedensstifter, um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Aktiv. Und das betrifft mein Leben in dieser Welt. Die erste Gruppe beschreibt die bußfertige Haltung eines Gotteskindes. Eigentlich beschreibt Buße. Und die zweite Gruppe bußwürdige Früchte in unserem Leben. Ich möchte das wirklich betonen, dass Jesus hier zu Jungen redet, in erster Linie nicht zu Ungläubigen, obwohl man sehr wohl dass die Bergpredigt zu Ungläubigen präsentieren kann. Wenn man einen kleinen Abstecher sich erlauben darf heute Abend, in dem großen Abschnitt des Johannesevangeliums, wo Jesus sich der Welt präsentiert, wo er geht hinauf und zeigt sich auf dem Fest, sind eine Reihe von Schritte, die er macht mit den Menschen, mit seinen Zuhörern, mit seinen Beobachtern in Jerusalem, wo er sich präsentiert als Messias. Wie wird er sich der Welt zeigen, ist die Frage eingangs in Kapitel 7. Er wird nicht hinaufgehen auf die Fest wie seine Brüder. Jederzeit können sie hinaufgehen, aber die Welt oder die religiöse Führer trachten nach seinem Leben. Wie wird er hinaufgehen? Er wird hinaufgehen im Verborgenen, auf dem sicheren Weg. Und bei dem Höhepunkt des Festes wird er sich präsentieren. Wird er sich zeigen der Volksmenge? Und wie wird er sich zeigen? Er sagt, Leute, ihr seid nicht sinngemäß, ihr seid nicht sicher, ob ich der Messias bin. Aber ich bitte euch, meine Lehre zu beurteilen. Suche ich meine Ehre? Oder kommt mein Leben, meine Lehre von Gott? Wenn jemand seinen Willen tun will, er wird die Lehre erkennen. Und in Kapitel 7, er stellt seine Lehre dar und er fordert seine Zuhörer auf, aufgrund seiner Lehre zu beurteilen, ob er der Messias ist oder nicht. In Kapitel 8 fordert er Menschen auf, sich selbst zu beurteilen. In Johannes Kapitel 8, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, er sagt es auch in Kapitel 9. Warum hat er das zweimal gesagt, es sei das Licht der Welt? Wollte er das einfach wiederholen, damit die Leute das kapieren, er sei das Licht der Welt? Nein. In Kapitel 8 ist er das bloßstellende Licht. Menschen kommen zu ihm und zitieren das Gesetz und sie sagen, das Gesetz verlangt den Tod dieser Frau, dieser Ehebrecherin. Sie zitieren Gesetz und Paragraph dem Gesetzgeber selbst. Der schreibt symbolisch zweimal in den Staub der Erde mit seinen Fingern. Zweimal, Geschwister, zweimal. In Kapitel 9, das Licht der Welt. Ja, Kapitel 8, das Licht der Welt stellt die Menschen bloß. Der Gesetzgeber, der die Gesetztafel zweimal mit seinen Fingern schrieb, schreibt zweimal auf den Boden und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und im Laufe des Kapitels stellt er seine Zuhörer bloß. Denn das Licht hat diese Wirkung. Es stellt Menschen bloß. In Kapitel 9 hat das Licht eine andere Wirkung. Dieses Mal eine andere symbolische Handlung. Es bückt sich nieder zum zweiten Mal. Und nicht dieses Mal zu schreiben mit seinen Fingern, sondern einen Teig zu bereiten. Und etwas zu tun, was nicht gesehen wurde, wovon niemand hörte, seit der Schöpfung dieser Welt. Einen Blindgeborenen sein Augenlicht zu geben. Ja, er ist der Gesetzgeber. Johannes Kapitel 8, er bückt sich nieder, wie Gott einmal zu schreiben, zweimal mit seinem Finger auf Sinai. Er ist nicht nur der Gesetzgeber, er ist selbst der Schöpfer. Der bereitet aus Teig ein Schöpferwerk und gibt einem Mensch sein Augenlicht. So zeigt er sich der Welt. Und schließlich, wie wirst du wissen, ob er der Messias ist? Zuerst musst du seine Lehre beurteilen. Kapitel 8 musst du dich selbst beurteilen. Kapitel 9, er gibt dir eigentlich das Licht und die Augen, damit du beurteilen kannst. Aber wie wirst du wissen, wer der gute Hirte, der König Israels ist, letzten Endes? Wie er hinaufgeht. Wie ist er hinaufgegangen auf dem Fest? Das war die Frage in Kapitel 7. Wie wird er hinaufgehen, Kapitel 10? Er wird hinaufgehen durch die Tür der Schafe. Ein Türhüter wird ihm die Tür auftun. Er geht hinauf gemäß messianischen Prophezeiungen und mit der Hilfe von Johannes dem Täufer, dem großen Türhüter. Aber wie weißt du mit Sicherheit, er ist der König? Wie zeichnet sich der gute Hirte aus? Er gab sein Leben für die Schafe. Liebe Brüder, liebe Schwester, wenn ihr jemand mit Gottes Hilfe zeigen wollen, wer Jesus ist und wie man ihm vertrauen kann, das sind die vier Schritte. Wie beurteilst du seine Lehre? Und wenn du dabei bist, wirst du sehen, seine Lehre beurteilt dich. Und dann wirst du drauf kommen, dass überhaupt die Fähigkeit, etwas geistlich zu sehen, Leben zu sehen, du musst, um zu sehen, Licht haben. Letzten Endes ist er derjenige, der erleuchtet. Und viertens, Menschen kommen letztendlich zu Gott nicht wegen ihrer großen geistige Leistungen, sondern deswegen, weil sie überzeugt sind, dass Gott für sie ist, weil er starb für sie. Und etwas, was wir als Evangelikalen, wenn wir uns so nennen dürfen, dass ich meine, das Wort benutze ich sehr selten. Vergiss das Wort. Du kannst es ausgesetzt tun. Wenn wir Christen, bibelgläubige Christen sind, was mir leid tut, ist viele Leute, die sich auch als Evangelikale bezeichnen. Ja, okay, wenn wir Christen sind, die wortgemäß zeigen wollen, wer Jesus ist, sollen wir das nicht vergessen. Es beginnt mit seiner Lehre. Wie hat er geredet? Was hat er gesagt? Oh, wie überzeugend ist das? Ich entschuldige mich wegen meinem Husten, ich kann nichts anderes, aber es ist auch gut, wenn noch nicht Gläubige sich mit einer Botschaft wie die Bergpredigt beschäftigen. Zu sehen, wie er lehrte. Und obwohl sein Vortrag ist an gläubige Leute hier, an Leute, die Buße getan haben, beschreiben die ersten vier Eigenschaften die Bußfertigkeit eines Jungen. Sie beschreiben zugleich den Weg durch die enge Pforte. Die Pforte ist eng, Kapitel 7. Und immer wieder in Bergpredigt wird geredet von einem Eingang. Wenn eine Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann wirst du nicht eingehen in das Reich Gottes. Viele werden einzugehen, versuchen, Kapitel 7, und Jesus wird sagen, nein, 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 ihr Übeltäter, ihr Gesetzlosen, eigentlich sagt der Text, ihr tut nicht den Willen meines Vaters, ich habe euch niemals gekannt, sie kommen nicht hinein. Und seine Ermahnung ist, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. In dieser Bergpredigt, und das werden wir am Silvesterabend sehen, in dieser Bergpredigt ist sehr viel Betonung auf den Eingang ins Himmelreich. Und hier wird uns die Tür gezeigt. Bußfertigkeit. Wahre Buße beginnt mit Armut im Geist. Wie wir gesagt haben, Bettelarmut. Das sich zurückziehen, zusammenkauern, zittern eines Bettlers ist hier beschrieben. Ein Bettler, angewiesen auf die Gunst von anderen, bankrott und mit leeren Händen, komme ich. Nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit, sondern angewiesen auf Gottes Gunst, gebrochen, ohne Stolz, mit gebeugtem Geist. Und echte Armut im Geiste, Menschen, die ihre geistliche Armut erkennen, werden folglich trauern über ihre Sünde. Und gestern Abend redeten wir über das Trauen nach Gottes Sinn. Es heißt, auf Distanz zu gehen mit der gottlosen Weltanschauung, don't worry, be happy. Das ist das gottloseste Lied, was ich seit langem gehört habe. Obwohl diese Melodie kommt da drin und dann, don't worry, be happy. Weißt du? Wahrscheinlich gedichtet von dem zukünftigen Antichrist. Der Baum des wahren Glücks wächst unmöglich auf verfluchtem Boden, Geschwister. Und wir haben viel zum Trauern. trauern über Missstände im eigenen Leben. Trauern über den Zustand des Volkes Gottes. Trauern über die Entweihung des Namen Gottes. Ein Mensch, der seine Armut im Geist wahrgenommen hat und zum Eigen gemacht hat, sozusagen, einer, der trauert über diese verfallene Welt. Das Ergebnis in sein Leben wird Sanftmut sein. Und Sanftmut bedarf einer genauen Definition. Sanftmut ist kaum in unserer heutigen Sprachgebrauch. Wir sagen wahrscheinlich, wir lesen in der Zeitung oder in irgendeinem Illustrierten oder hören in irgendeinem Gespräch in der Öffentlichkeit sehr selten das Wort Sanftmut. Wie oft hörst du das Wort überhaupt? Es bedeutet so etwa Weichlichkeit, Weichheit, hat den Beiklang von Schwäche, Mangel an Kraft oder Männlichkeit. Es beschreibt das äußerliche Betragen eines Menschen, für den man keinen Respekt hat, oder? Wenn man aber in dieses Wort, das übersetzt wird hier, Sanftmut, schaut in der außerbiblischen Literatur der Antiken, ist dieses Wort, dieses griechische Wort, benutzt für ein mildes Medikament. Ein Medikament mit einer richtigen Dosis. Von einem milden Wind. Einmal von dem persischen Kaiser im Umgang mit einem Offizier, das seine Mission nicht vollständig ausgeführt hat. Er war sanftmütig mit ihm, der große, mächtige Perserkönig. Das Wort beschreibt ein feuriges Pferd, von einem Trainer gezähmt, um Arbeit zu leisten. So, es hat nicht mit Schwäche zu tun, nicht mit Weichlichkeit, sondern mit Kraft, mit gebändigter Kraft, mit dosierter Kraft, eingesetzt zum Wohl anderer. Im Neuen Testament, das Wort Sanftmut oder Milde ist nicht in erster Linie eine natürliche Veranlagung. Wisst ihr, manche Kinder, ich weiß nicht, ob ich eine solche bekommen habe, aber manche Kinder sind einfach von Natur, von Veranlagung ein bisschen milder. Ich glaube, dass unsere Kinder, manche von denen, es kommt mir vor, sie wurden geboren während einem Orkan oder sowas. Aber das ist okay, wenn sie gebändigt werden. Es beschreibt nicht in erster Linie äußerlichen Umgang mit Mitmenschen, sondern eine innerliche geistliche Tugend, in erster Linie im Umgang mit Gott. Sanftmut ist die Verfassung oder die Haltung, die Gottes Handeln als gut annimmt und fügt sich in seinem Plan. Sanftmütig vor Gott heißt, seine Führung und seinen guten Willen nicht zu widerstehen. Dieser Vers sagte der Herr Jesus in Anlehnung am Psalm 37. Schauen wir das an. Psalm 37, Vers 11. Man kann hier sehr viel lernen über Sanftmut. Psalm 37, Vers 11. Bitte. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich ergötzen an Fülle und Wohlfahrt. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Diese Welt sagt uns, dass diejenigen, die sich behaupten, die mit den Ellbogen zu arbeiten vermögen, die Leute werden etwas im Leben erreichen. Es war ein sehr bekannter Bestseller auf Englisch, heißt How to Win Through Intimidation. Wie man siegt durch Einschüchterung. Das war ein Buch, ein Lehrprogramm, wie man arbeitet mit Ellbogen einfach. Erreiche etwas in diesem Leben. Aber die Sanftmütigen, sie werden das Land besitzen. Wie kann das sein? Und was ist wahre Sanftmut? Lies Vers 1. Erzürne dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Unrecht tun. Denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf Jehova. Zuerst, erzürne dich nicht. Zweitens, vertraue auf Jehova und tu Gutes. Wohne im Lande und weide dich an Treue. Ergötze dich an Jehova. So wird er dir geben, dass die Bitten deines Herzens. Befiehl Jehova deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird handeln. Er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Vertraue still dem Jehova und harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Stehe ab von Zorn, erzürne dich nicht. Vers 9, hoff auf Jehova, noch ein kleines. Und der Gesetzlose ist nicht mehr, und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist es nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Zusammengefasst, wiederum, ist Sanftmut die Verfassung oder die Haltung, dass Gott es gut bei mir meint. Dass sein Handeln gut mit mir gut ist. Ich widerstehe ihm nicht. Ich vertraue ihm. Ich beneide nicht den Gottlosen, dem es gut geht, vorläufig. Ich nehme Gottes Wille und Gottes Ton für mein Leben an. Sanftmut steht öfters in Verbindung mit Demut. Denn nur ein Demütiger ist wirklich sanftmütig. Diese Haltung Gott gegenüber wird in unserem Leben, in unserem Umgang mit Menschen auch zum Tragen kommen. Wenn man das Neue Testament liest und diesen Begriff Sanftmut untersucht, fällt es einem zugleich auf, dass die sonstigen Evangelienschreiber das Wort gar nicht erwähnen. Weder in Markus, noch in Lukas, noch in Johannes erscheint das Wort Sanftmut. Bezeichnenderweise in dem Königsevangelium. In dem Evangelium von dem Messias König wird Sanftmut immer wieder erwähnt. Matthäus Kapitel 21 und Vers 5 ist ein wunderbares Beispiel von dieser Eigenschaft Christi. Matthäus 21,5, Entschuldigung. Als Jesus kam, sein königlicher Einzug in Jerusalem, in seine Hauptstadt, er erfüllte diese Prophezeiung. Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Der König betrat seine königliche Hauptstadt sanftmütig. Der König des Königreiches, sanftmütig und bescheiden, auf einem Fühlen des Lasttiers. Und liebe Geschwister, merke es wohl, königliche Größe wird nie so majestätisch, als wenn sie in Sanftmut verhüllt ist. Sanftmut und Demut. Mit diesen Eigenschaften umhüllt sie sich. Aber Weichheit oder Mangel an Männlichkeit, das ist in diesen Versen gar nicht zu lesen. Er zieht ein. Und dann Vers 12. Jesus betrat den Tempel Gottes und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um, und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus genannt, soll ein Bethaus genannt werden, ihr habt es aber zu einer Räuberhülle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm. Und er heilte sie. Ist das nicht bezeichnend? Der Sanftmütige betritt das Tempelgelände. Und ein Mensch, hier nicht in seiner Eigenschaft als Gott, obwohl er immer Gott war. Ein Mensch, vielleicht 1,80 Meter groß. Blutdruck 120 über 80, Temperatur 37 Grad, nur ein Mensch und kein Bodybuilder. So eifrig für Gottes Ehre, dass er die ganze Behörde des Tempels und all diese Verkäufer einschüchterte und wegtrieb. Er hat wahrscheinlich ein paar Stricke genommen und in aller Ruhe die Stricke von diesen Lasttieren genommen und sich eine Peitsche geflochten. Und einfach als Mensch, Freunde, ist er losgegangen. Und wer weiß, wie viele er vertrieben hat. So wie viele Dutzend. Ein Mensch. Und dann heilte er ihre Kranken. Ist es nicht interessant? Der Sanftmütige sagt zu den Kranken, kommt her zu mir. Und er treibt die religiöse Verführer aus. Wenn es geht um seine Interessen, wenn es geht um das Leiden der Menschen, ist er sanftmütig wie ein Lamm. Wenn es geht um die Ehre Gottes oder um die Interessen der anderen Menschen, er kann ein Löwe sein. Und das ist Sanftmut. Nicht Weichheit oder Mangel an Männlichkeit. Nein, das Gegenteil. Psalm 45 beschreibt ihn. Einmaliger Psalm. Psalm 45. Ein Lied gedichtet zu dem König und über ihn hinaus zu dem König der Könige. Es wallt mein Herz von guten Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte, deine Pfeile sind scharf. Völker fallen unter dir im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich ein Zepter deiner der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Zitiert in Hebräer 1 in Bezug auf unseren Herrn. Ja, die Regierungen wissen es, auf die Amtsgebäuden zu schreiben. Veritas, Justitia. Solche Begriffe wie Wahrheit und Gerechtigkeit tauchen öfters auf. Hast du je auf einem Amtsgebäude gesehen, geschrieben, Sanftmut? Nein, nein. Weil sie kennen unseren König nicht. Und sie wissen nicht, was Gottes Regierung wirklich ist. Ein König, der zieht mit einem Schwert umgürtet, um die Sanftmut willen. Aber vielleicht das deutlichste Beispiel ist Matthäus Kapitel 11. Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sofern ich weiß, ist das das einzige Mal, wo der Herr Jesus seinen eigenen Charakter darstellt oder beschreibt. Er wird von seinen Aposteln natürlich beschrieben. Und der Heilige Geist beschreibt seinen Charakter oder malt seinen Charakter uns auf wunderbare Weise vor Augen. Aber einmal redete Jesus über seinen eigenen Charakter und hier sagte er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber vergiss nicht, liebe Geschwister, den Zusammenhang. Der Anlass, Vers 20, dann fing er an, die galiläische Städte, wo er so viel gewirkt hat, zu schelten. Wehe euch, Korazin und Bethsaida, denn wenn die Werke in Tyrus oder Sidon getan wären, die in euch geschehen sind, hätten sie Buße getan. Es wird euch schwieriger oder schwerer sein, das Gericht. Es wird ihnen erträglicher gehen als euch. Wehe dir, Korazin oder Kapernaum, zu Himmel erhört an Vorrecht, du wirst niedergeworfen. Oh, wie furchtbar ist diese Botschaft, nicht wahr? Hier bedient er die Sprache, der Sprache von Jesaja Kapitel 14, wo die Rede ist von der Erhabenheit und von dem Sturz Satans. Und er benutzt diese Sprache für seine Heimatstadt. Aber so ist es. Große Verantwortung oder große Vorrechte bringen große Verantwortung mit sich. In Kapernaum wurde Petrus' Schwiegermutter geheilt. Die ganze Stadt war bei seinem Haus versammelt, als sie das Dach abgedeckt haben, und in aller Öffentlichkeit hat er ein Gelähmter geheilt. Der Synagogevorsteher, einer der wichtigsten Persönlichkeiten in diesem Ort, seine Tochter wurde hier geheilt. Und der Knecht des Hauptmanns, alle in der Öffentlichkeit, das war seine eigene Heimatstadt, lesen wir. So ist es. Liebe Zuhörer, je näher der Komet kommt an die Sonne, desto weiter entfernt wird er geschleudert in seine Bahn. Je länger der Sommertag, desto länger die Winternacht. Und ich möchte dir sagen, je mehr du zu Ohren und Augen bekommen hast von Jesus Christus, desto schwerer dein Gericht, wenn du nicht Buße tust. Und das war seine Botschaft. Das hat er gerade gerufen. Wehe euch! Und dann, was sagte er? Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater. Denn auch so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. In der Stunde seiner Verwerfung, wo er Wehrufe ausspricht über die galiläischen Städte, die ihn am besten gekannt haben, wo er am meisten gewirkt hat, zu dieser Zeit seiner Verwerfung und zu diesem Anlass, im gleichen Atemzug, dankt er Gott und fügt er sich in Gottes Plan. Und das, liebe Geschwister, ist Sanftmut. Das ist das beste Beispiel, das ich von biblischer Sanftmut kenne. In vollem Bewusstsein seiner Gottessohnschaft, in vollem Bewusstsein seiner ganzen Privilegien, dass alles ihm übergeben ist, dankt er Gott für die Offenbarung seines wunderbaren Heilplans, das seinen eigenen grausamen Tod verlangte. Dankbar fügte er sich unter die Hand Gottes. Das ist Antwort. Und in diesem Moment, er geht sein Appell an seine Zuhörer. Die gleichen, die hörten vorher, wehe euch! Hören jetzt, kommt her zu mir. Alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich bin ziemlich weit weg von der Bergpredigt jetzt. Darf ich ein bisschen mich ferner weg von der Bergpredigt begeben? Hast du das bemerkt hier? Vater, ich danke dir, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Klingt ein bisschen willkürlich, oder? Gott hat entschieden, einfach die Einfältigen, die Unmündigen, sie verstehen das Evangelium und die Weisen und die Verständigen, sie verstehen das Evangelium nicht. Und das war Gottes Plan, und so hat er es gewollt. Und hat Gott nichts übrig für die Verständigen und Weisen? Ist er einfach willkürlich in seiner Auswahl? Nein, liebe Geschwister, beachte was, wieso. Das lernst du in den Paulusbriefen. Wie ist es, dass er diese Dinge, die Unmündige, die Babys, geoffenbart hat und den Verständigen verborgen hat? Es ist alles in der Botschaft selbst. Alles in dem Wort des Kreuzes. Wisst ihr was? Es ist die Botschaft des Kreuzes. Es ist die Botschaft des Evangeliums, das wählerisch ist. Wisst ihr warum? Weil das Evangelium ist so universal wie das Licht. So universal wie die Luft. Die gleiche Luft, die irgendwie das Blut des Universitätsprofessors mit Sauerstoff speist, tut das Gleiche für einen Bettler in Kalkutta. Das Evangelium ist für alle. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Das Evangelium ist so unparteiisch wie die Sonne. Sie wirft ihr Licht auf alle. Und manche wollen nicht zu Gott kommen auf diese Basis. Ich werde nicht vergessen, einmal habe ich einen Autounfall gebaut auf Glatteis. Einer hat geschaut in den Straßenspiegel. Er ist auf mich geraten. Ich habe seinen Namen vernommen. Ich sagte, oh, wissen Sie, Herr Doktor, haben Sie einen Artikel geschrieben für mein Autoclub-Zeitschrift? Er sagte, ja. Ich sagte, oh, Sie sind dann der Vorsitzende des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Österreich. Stell dir vor, dem auf Glatteis zu begegnen. Frontal. Nicht einigen? Und er hat begonnen, mich mit Fragen zu pumpen. Er sagt, gehört das Auto Ihnen? Ja. Ist versichert? Ja. Costco? Ich sagte, ja. Ist für einen Nagel neu gewesen. Haftpflicht? Ja, natürlich. Und Sie haben einen Führerschein? Ich sagte, ja. Österreichisch? Ich sagte, ja. Nein, ich sagte, Deutsch. Er ist Deutsch. Und er sagte, Deutsch? Ich sagte, er ist noch gültig. Und Sie sind Ausländer, sagte er. Und ich sagte, jawohl. Sind Sie hier im Urlaub? Ich sagte, nein. Ich arbeite hier. Und er runzte die Nase auf mich und sagte, ach so, Sie sind Gastarbeiter. Ich sagte, nein, Herr Doktor, ich bin Entwicklungshelfer. Genau um die Zeit kam der Gendarme und nahm seinen Führerschein, hat Informationen aufgeschrieben und auch meine Auskünfte hat er genommen. Dann hat er meinen Namen gesagt. Er sagte, oh, Herr Colvin, ich habe immer wieder von Ihnen gehört und ich wollte Sie kennenlernen. So schön, Sie zu treffen. Für den Herrn Hofrat, Doktor, hat er nichts übrig gehabt, aber er hat begonnen mit mir zu reden. Und du hättest dann den Herrn Doktor sehen sollen. Er war nicht gewohnt, dass er nicht mit ansehender Person behandelt war. Und weißt du was? Seine Reaktion ist der Grund, warum viele weise und verständige, ausgebildete Leute zur Hölle fahren. Denn sie wollen keine Botschaft, die sie behandelt wie jeden anderen Menschen. Das werden sie nicht haben. Sie werden keine Botschaft annehmen, wo sie nur Menschen sind. Und weiters, wo sie nur sündige Menschen sind. Und weiter, wo sie arm sind und angewiesen sind auf Gott und auf seine Gnade. Nein, die Weisen und die Verständigen werden es nicht haben. Gott hat eine Wahl getroffen. Und die Wahl war dieses Evangelium. Und im Allgemeinen, wenn du die Welt anschaust und die Gemeinde weltweit, waren es die Einfältigen, die Armen, die Ausgestoßenen, die reich sind am Glauben, sagt Jakobus. Gott ist nicht willkürlich. Er hat Sir Francis Bacon gerettet. Er hat eine Reihe namenhaften Wissenschaftler gerettet und auch sogar ein paar Könige. Königin Victoria war wiedergeboren und hat evangelisiert. Aber er ist unparteiisch. Und auf diesem Boden wollen viele ihm nicht begegnen. Kommt her zu mir, sagte er. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich habe gelernt, selbst unter einem Joch zu bleiben. Ich bin sanftmütig. ich bin von Gott gebändigt, freiwillig. Sondern ich bin, bin ich als Urheber ewigen Heils vollkommen gemacht. Ich habe gelernt, was es heißt, gehorsam zu sein. Und ich bin sanftmütig. Ist das nicht gewahrt? Ich weiß nicht, wie du das Joch vorstellst. Ich habe den Eindruck, ich rede über etwas Wichtiges. Es eigentlich steht nicht in den Notizen, aber ich weiß nicht, wie du das Joch vorstellst, ob das Joch für dich irgendwie ähnlich ist wie das Joch des Gesetzes der Schriftgelehrten. Jesus ist der Lehrer und wir begeben sich unter sein Joch und er führt uns. Das wäre eine mögliche Erklärung. Sein Joch ist im Gegensatz zu den Schriftgelehrten sanft. Seine Last ist leicht. Oder ob du den Vers, so verstehe ich den Vers montags, mittwochs und freitags. Aber dienstags, donnerstags und samstags verstehe ich das Joch unter einem anderen Gesichtspunkt. Denn in einem Joch sind meistens zwei Lasttiere. Und hier redet das erfahrene Lasttier, von dem man lernen will. Manchmal sieht man das in Rumänien, die Pferdewagen und daneben dem Pferdewagen, es gibt zwei Pferde, die ziehen ihn und daneben ist ein ganz junges Pferd. Und er lernt jetzt schon zu gehen mit einem Pferdewagen und er wird später lernen zu ziehen mit einem erfahrenen. Er sagt, komm zu mir, ich bin sanftmütig. Oh, ich kann dir etwas erzählen von meiner Erfahrung in einem Joch, wie ich manchmal nach rechts gestoßen habe, gell? Und man würde fast erwarten von Gott, dass er nach links reist, oder? Ich habe immer wieder gewartet für den Fußtritt im Hinten von Gott. Und er kommt nicht. Das ist das Eigenartige. Er verzieht zu kommen. Du kannst alleine deine Last im Leben tragen oder ziehen, oder du kannst in einem Gespann sein mit einem erfahrenen Lasttier, der ist sanftmütig. Er ist von Herzen demütig. Und wenn du ziehst, wirst du es empfinden mit diesem Lasttier, dein Joch ist sanft. Er reißt dich nicht herum und deine Last mit ihm ist leicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll heute Abend. Ich meine, beide diese Auslegungsversuche versuchen, haben mir was zu sagen. Später Paulus ermahnte nicht so sanftmütige Christen, das waren die Korinther natürlich. Er sagte, ich ermahne euch durch die Sanftmut und die Gelindigkeit des Christus. Ist das nicht die interessante Redewendung? Einmal nimm einen Vormittag und denk über diesen Satz nach. Hier ist wahre Größe und Kraft. Nicht ein Pferd will dem Eigenwillen durch die Gegend laufen. Hier ist Kraft und Größe eingespannt zum Nutzen. Der Charakter des Königs, Sanftmut vor Gott und im Umgang mit anderen. Die biblische Schreiber, wir reden uns Sanftmut mit Nachdruck ein. Jakobus, der in seinem Buch irgendwie die Bergpredigt widerspiegelt, sagt, dass wir das Wort mit Sanftmut empfangen sollen. Ich habe diese Vers mit meinen Kindern auswendig gelernt. Ich habe Kinder mit verschiedenen Eigenschaften. Ich mag den Vers. Seien jeder von euch schnell zum Hören, langsam zum Reden, und langsam zum Zorn. Ich habe ein Kind mit einer Zündschnur, was so lang. Er ist schnell zum Zorn. Ich habe ein anderes Kind, der ist schnell zum Reden. Ich habe einige so. Und ich habe ein Kind, besonders, er ist langsam zu hören. So ich habe die drei Buben beieinander und ich sage, lass ein jeder von euch. Und dann deute ich auf den einen, er sagt, schnell zum Hören. Und der andere sagt, deute ich auf ihn, er sagt, langsam zum Reden. Und der andere, langsam zum Zorn. Wieso? Weil Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Handle im Zorn, weil du Recht schaffen willst. Wirst du nie Recht schaffen? Das ist wie Mose einen umgebracht hat. Das ist wie Simeon und sein Bruder den Namen Jakob stinkend gemacht haben in der ganzen Gegend. Weißt du, mit ihrem Trick, dass sie die Leute von Shechem beschneiden, gell? Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Nein, sein schnell zum Hören. Und wenn du hörst, hör sanftmütig. Bereit zu akzeptieren, was Gott sagt in seinem Wort. Sei ein bereiter Boden für den Samen des Wortes. Petrus in 1. Petrus 3 empfiehlt oder befiehlt Sanftmut in der Verantwortung und Verteidigung des Evangeliums. Sanftmütig sollen wir antworten, unsere Widersacher. Wieso? Denk an ein Fernsehgebet in den USA zwischen John Warwick Montgomery und einem bekannten Atheisten. Und Montgomery, der ein guter Apologet ist, hat ihn zusammengeschnitten in kleinen Stücken, klein genug, dass man abspülen könnte. Diese Stücke. Es war unmöglich, wie schwach der Atheist war ihm gegenüber. Seine Argumente waren wirklich überlegen. Aber Montgomery war nicht gerade sanftmütig. Und nachher, nach dieser Sendung, haben sie eine Umfrage gemacht über die Sympathien der Zuhörer. Und der überwiegende Mehrheit war auf der Seite des Atheisten wegen der Art von dem Apologeten. Weißt du, manchmal steht mehr zwischen uns und unserem Gegner als das Evangelium. Manchmal eine Menge Stolz und Selbstherrlichkeit und Rechthaberei. Und die Ungläubigen können das ablesen in einer Sekunde. Galater 6 sagt, dass Sanftmut an der Tagesordnung ist. Galater 6, 1 und 2. Im Umgang mit Menschen, die in Verfehlungen gefangen sind. Die Geistlichen unter uns, das heißt nicht diejenigen, die ihr Kragen rückwärts antun, gell? So nicht die Geistlichen, sondern diejenigen von uns, die von einem geistlichen Leben gekennzeichnet sind, wir sollen in dem Geist der Sanftmut hingehen. Nicht hochmütig, nicht selbstsicher, sondern auch irgendwie in dem Bewusstsein, ja, ich könnte auch fallen. Und in dieser demütigen Haltung, in dieser sanftmütigen Haltung, den anderen zurechthelfen. Abgesehen von der Glückseligkeit der Christusähnlichkeit, Sanftmut. Warum sind die Sanftmütigen selig? Denn sie werden das Land oder die Erde ererben. Die Zuhörerschaft Jesu erwartet einen Messias, der kommen würde, um das Joch Rom zu brechen und die Juden zu befreien, sein Reich aufzurichten, auf dass sie das Land, das ihnen versprochen wurde, ererben. Sanftmut des Königs, das ist nicht in ihr Vorstellungen, hat nicht in ihr Vorstellungen gepasst. Ein König, der Gottes Willen annimmt und wartet, bis seine Zeit kommt, dass er an die Macht tritt. Ja, der Sohn des Menschen, Psalm 8, alles ist seinen Füßen unterworfen. Wir sehen es noch nicht so. Er ist der Erbe aller Dinge. Und eines Tages wird er sein Erbe in Besitz nehmen. Und es werden die Sanftmütigen sein, die mit ihm ererben. Das heißt, für die Leidenden während der Drangsal, und das möchte ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen, es gibt eine andere Lehrmeinung, aber ich glaube, dass die Gemeinde Gottes himmlisches Volk ist und wird entrückt vor der großen Drangsal. Und dass viele, besonders Juden, und durch das Zeugnis der Juden gläubig werden in der Drangsal und die Drangsal überstehen werden. Sie werden ererben das Land oder die Erde. Sie werden eine erneuerte Erde ererben, etwa wie Noah eine neue Welt ererbte nach der großen Drangsal der Flut. Eine neue Welt, eine erneuerte Welt werden sie ererben. Ja, die Sanftmütigen. Und wir, die wir sanftmütig sind, die Versammlung von der himmlischen Stadt aus wird die ganze Erde regieren und alles in ihm. Geistliche Armut, Trauen, Sanftmut, die demütige, sanftmütige Haltung vor Gott aus ihr entsteht die Sehnsucht nach Gerechtigkeit im eigenen Leben. Die nach Gerechtigkeit hungern. Die nicht zufrieden sind, wie Paulus nicht zufrieden war, mit eigener Gerechtigkeit aufgrund des Gesetzes. Nein, sie hungern nach einer Gerechtigkeit, die aus Gott ist, aufgrund des Glaubens. Erachten alles sonst als Dreck, als Unrat. Sanftmütig warten die Menschen auf das kommende Reich mit einem großen Sehnen nach der Zeit, auch wo Gerechtigkeit auf dieser Erde regiert. Wisst ihr, ich glaube, dass ein Fünftel der Deutschen hungrig ins Bett gehen jeden Abend. Sie sind auf Diät. Und die Sehnsucht, die menschliche Empfindung, von der wir hier reden, kennt der Großteil von uns nicht. Das ist Hunger. Wir sagen nach 5 Stunden nicht essen. Bah, ich bin hungrig. Ich werde nicht vergessen, einmal machten wir eine Klausur. Wir wollten ein Wochenende lang fasten und beten als leitende Brüder in Pongau. Man hat vergessen, die Bäuerin, wo wir zu sagen, dass wir fasten, wo wir übernachteten, und die Franny hat groß aufgetischt. Und der Rolf war da. Der Rolf ist irgendwie, sieht aus wie, etwa wie King Kong, gell? Der Rolf ist fast 2 Meter groß und bestimmt 2 Meter im Umfang. Und der Rolf sagt ja, was sagt ihr Leid? Unterbrechen wir mal unser Fasten für eine halbe Stunde. So, wir haben unser Fasten unterbrochen für eine halbe Stunde. Wir waren hungrig. Nach 5 Stunden sagen wir, meine Güte, ich bin hungrig. Nach 5 Wochen? Wie wäre es nach 5 Wochen, wenn du nichts gegessen hättest? John MacArthur beschreibt in seinem Buch eine Begebenheit aus dem Ersten Weltkrieg, die Befreiung Palästinas. Als die Streitkräfte des Vereinigten Königreiches die Türken zurückgedrängt hatten, aber der Angriff war schneller als die Wasserversorgung. Die Kamelen mit dem Wasser sind ihnen nicht nachgekommen. Viele litten an Schwindelanfällen, ihre Lippen wurden violett und zerbarsten, Hunderte starben, als sie kämpften um den Brunnen von Sheira. Es war nicht mehr ein Kampf, um die Türken zurückzudrängen. Es war ein Kampf um die Brunnen. Und schließlich die Engländer haben den Brunnen genommen und die gesunden Soldaten mussten stehen und 4 Stunden lang warten, während die Verletzten tranken oder getränkt wurden. 4 Stunden lang, 5 Meter weg von dem Brunnen. Unwahrscheinlicher Durst. Einer der Offiziere schrieb: Ich glaube, wir lernten unsere erste Bibellektion auf dem Marschweg von Beersheba nach den Schiera-Brunnen. Wenn unser Durst nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Willen in unserem Leben eine durchdringende, alles umfassende, in Anspruch nehmende Sehnsucht wäre, wie reichlich wäre die Frucht des Geistes in unserem Leben. Hungern und Dürsten, das sind Triebe nach lebensnotwendigen Sachen. John Nelson Darby schrieb: Hungrig sein genügt nicht. Ich muss am Verhungern sein, Gottes Herz mir gegenüber zu erkennen. Als der verlorene Sohn hungrig war, begehrte er mit den Schweinen zu fressen. Als er aber am Verhungern war, kehrte er zum Vater zurück. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Samuel Chadwick musste schreiben: Die schreiende Sünde der Gemeinde ist ihre Lauheit, ihre Faulheit nach Gott. Was ein furchtbarer Satz. Die schreiende Sünde der Gemeinde ist ihre Faulheit nach Gott. Glückselig die Hungernden nach Gerechtigkeit. Im eigenen Leben, auf dieser Welt, nach dem Kommen des Gottesreiches, denn sie werden gesättigt werden. Und dieses Wort Sättigung kommt von der Tierhaltung, oder wird in der Tierhaltung benutzt. Es heißt, zu überaus zu sättigen oder zu mästen. Gottes überreiche Sättigung, diese Sehnsucht, wenn der Herr Jesus kommt und die Erkenntnis des Herrn diese Erde bedeckt wie die Wasser des Meeresboden, und Gerechtigkeit am Throne dieser Welt sitzt. Das ist das erste Quartett. Ich möchte in wenigen Worten, wirklich ganz wenigen Worten, das zweite Quartett umreißen. Das erste Quartett dieser Eigenschaften betraf unser Leben vor Gott auf den Weg zur Errettung, beziehungsweise die Kennzeichen eines Erretteten vor Gott. Das zweite Quartett, die äußerlichen Ausdrucksformen dieser Eigenschaften. Geistliche Armut oder Armut am Geiste. Wenn ich wirklich weiß, wo ich vor Gott stehe, auf mich gestellt, das ist die beste Grundlage für einen barmherzigen Umgang mit anderen Menschen. Wenn ich sehe, dass ich eigentlich auf mich gestellt, ich schwach bin, ein Versager und unwürdig, werde ich viel barmherziger sein in meinem Umgang mit anderen. Wenn ich gelernt habe zu trauern, über mein eigenes Leben, über die Missstände in der Gemeinde Christi, über die Entweihung des Namen Gottes in dieser Welt, dann, wenn ich das wirklich gelernt habe, werde ich ein ungeteiltes Herz haben in meinem Umgang mit Gott und anderen. Wenn ich gelernt habe, mich zu fügen unter Gottes Hand, sanftmütig vor Gott zu gehen, oh, was für eine Voraussetzung ist das, ein Friedensstifter zu sein unter verfeindete Menschen. Sanftmütige Vermittlung zwischen Menschen. Wenn ich hungere nach Gerechtigkeit, wirklich hungrig bin, wie wir das beschrieben haben, dann, wenn es sein muss, werde ich bereit sein, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu sein. Barmherzigkeit, das ist nicht ein Gefühl von Mitleid. Barmherzigkeit ist tätige Liebe. Denken wir an die barmherzigen Samariter. Hast du je bemerkt, wie viele Zeitwörter in seiner Beschreibung sind? Er wurde innerlich bewegt, er trat hinzu, er verband seine Wunden, er goss Öl und Wein drauf, er setzte ihn auf sein Tier, er führte ihn, er trug Sorge, er gab Geld dem Inhaber der Herberge, er gab ihm einen Auftrag und er sagte, nachdem er ihn eine Nacht lang gepflegt hat, ich bin bereit, einen Blankoscheck auszustellen für diesen Mann. Nächstenliebe? Fragt Jesus. Der Schriftgelehrte erwiderte, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Geh hin und tu desgleichen, sagte Jesus. Barmherzigkeit hat zu tun mit tun, nicht mit reden. Vers 2, Vers 4 sagt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner großen Liebe, mit der uns liebt. Wir sehen hier, dass Barmherzigkeit entspringt der Liebe. Liebe ist größer. Er ist barmherzig, denn wegen seiner großen Liebe. Wenn Liebe einem schwachen, leidenden Objekt begegnet, nimmt sie eine andere Gestalt an. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Liebe für ein schwaches Objekt. Oder Gnade, das ist Liebe für ein unwürdiges Objekt. Barmherzigkeit ist nötig wegen der Auswirkungen von Sünde. Gnade ist nötig wegen der Ursache, wegen Sünde selbst. Menschen werden misshandelt in dieser Welt. Menschen werden krank. Menschen sind arm und ausgebeutet. Und wir haben viel Möglichkeit, uns zu betätigen in dieser Welt wegen den Auswirkungen von Sünde. Gnade ist etwas Grundsätzlicheres. Gnade behandelt die Ursache. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Wie können wir sowas vereinbaren? Wisst ihr, Barmherzigkeit wird nie geübt, ohne einen Preis zu bezahlen. Es ist sehr wichtig, Barmherzigkeit ein bisschen zu definieren, denn ich glaube, dass Barmherzigkeit öfters missverstanden wird von Christen, besonders wenn es geht um Gemeindezucht. Gott übt niemals Barmherzigkeit, ohne Sünde zu bestrafen. Jesus starb stellvertretend für unsere Sünde, auf das Gott Barmherzigkeit üben konnte. Barmherzigkeit ist mit Gerechtigkeit eins. Und das ist sehr wichtig im Umgang mit Sünde, das zu sehen. Barmherzigkeit ohne Rechtschaffenheit existiert nicht. Es ist nicht liebevoll, mit Leuten in ihrer Sünde zu sympathisieren. Es ist richtig, barmherzig zu sein im Umgang mit ihnen, ihnen zu helfen. Es ist nicht richtig, uns mit ihrer Sünde selbst zu identifizieren im Namen der Barmherzigkeit. Jakobus 2,13 sagt, dass Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Ich möchte sagen, dass unsere Gesellschaft auch die Angeschlagenen in unseren eigenen Reihen, Krankheit, Armut, die Folge von unverantwortliches Leben, bieten uns Anlass genug, Barmherzigkeit in viele Formen zu üben. Die Belohnung,
Warum ist der, sind die Barmherzigen glückselig, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Jakobus malt die Kehrseite. Er ist immer wieder sein Echos von der Bergpredigt. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Ich möchte nicht in die Haut von Christen stecken, die selbst von dem Herrn begnadigt sind und sehr scharf ins Gericht mit anderen Christen fahren. Immer wieder habe ich das erlebt, wie hart Christen sind in ihr Urteile über andersdenkende Christen. Ich möchte das nicht praktizieren. Ich möchte nicht verwechselt, ich möchte nicht in die Haut stecken von solchen. Diese Worte haben eine Bedeutung, wenn Worte eine Bedeutung haben. Hier wird uns gesagt, dass es wichtig ist, Barmherzigkeit zu üben. Ihr könnt das auf eure eigenen Blätter schauen. Deswegen habe ich die Blätter verteilen lassen. Es wird interessant sein, am Silvesterabend zu reden über diesen Abschnitt. Was passiert mit Menschen, die andere Menschen richten, aber sich selbst nicht richten? Die unbarmherzig umgehen mit anderen Leuten, unbarmherzig ins Gericht gehen, wenn sie sich selber nicht gerichtet haben. Die Bergpredigt sagt, bevor du andere verurteilst, musst du selbst mit deinem eigenen Leben ins Gericht gehen. Eine kleine Vorausschau. Wir werden sehen heute und morgen Abend, und haben wir gestern Abend gesehen, dass in dem ersten Kapitel, Kapitel 5, es geht um den Urteil über mein eigenes Leben. Wo stehe ich? Was für einen Charakter habe ich? Wie lebe ich gegenüber dem Gesetz Gottes? In Kapitel 6. Der Untertan des Königreiches wird beurteilt von einem unsichtbaren Gott, der sieht, wenn er betet, Almosen gibt und fastet. Er lebt im Hinblick auf ein unsichtbares Reich, sammelt Schätze in einer unsichtbaren Bank. Er muss lernen zu leben im Hinblick auf unsichtbare Realitäten, Wirklichkeiten. Er muss lernen zu leben im Hinblick darauf, dass er beurteilt wird. Er beurteilt sich selbst, Kapitel 6, er wird beurteilt, Kapitel 7. Wie beurteilst du andere Menschen? Du musst es tun, weißt du. Du musst andere Menschen beurteilen. Aber nach welchen Grundsätzen? Das ist Kapitel 7. Hoffentlich nicht unbarmherzig, bevor du mit dir selbst ins Gericht gehst. Etablierte Religion hatte nichts für Barmherzigkeit übrig. Jesus tadelte die Pharisäer und Schriftgelehrten deswegen. Etablierte Religion war aber auch bekannt für eine Betonung auf Äußerlichkeit und Riten zur Vernachlässigung vom inneren Leben und vom Herzen. Und deswegen lesen wir, glückselig die reinen Herzens sind. Nicht zeremonisch rein, das ist nicht die Betonung der Bergpredigt, sondern die reinen Herzen sind. Behüte dein Herz, sagt der Spruch, mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge, die Ströme des Lebens. Matthäus 5, 28 lernen wir, dass der Geburtsort von Ehebruch das menschliche Herz ist. Kapitel 15, Vers 19, der Ausgangspunkt von allen Verunreinigungen, das Herz. Glückselig, die reinen Herzen sind. Und hier haben wir einen Begriff von der Hüttenkunde. Metallfrei von allen Unreinheiten, ungemischt, ohne Legierung, einfältig. Pures Metall. Ein solches Herz, ein reines, einfältiges Herz, ohne Hintergedanken, ohne mit ungeteilter Hingabe. Mehr werden wir davon erfahren in Kapitel 6. Es gibt ein einfältiges Auge und ein krankes Auge, eine gesunde und ungesunde Perspektive über Materialien, über Dinge. Jakobus, Entschuldigung, ich rede immer von ihr, ich habe den Eindruck, ich predige Jakobus heute. Aber Jakobus sagt es so, im 4. Kapitel, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Vers 8. Naht euch Gott, und er wird euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, oder Fußnote, ihr Doppelherzigen. Ein einfältiges Herz. Gott will mein Herz. Gott sagt zu dir und zu mir, gib mir dein Herz. Folge dem Herrn mit ungeteiltem, reinem Herz. So viel sogenannter Gottesdienst, so viele Wohltaten, so viel geistliches Getue ist verunreinigt. Es trägt die Befleckung eines unaufrichtigen, berechnenden Herzens. Wenn wir von einer Gerechtigkeit vorzüglicher als die der Pharisäer reden, es beginnt eigentlich mit dem Herzen. Die Glückseligkeit, sie werden Gott sehen. Sie werden ihn sehen in diesem Leben. Titus 1 oder Psalm 18, Vers 26 drückt es sehr gut aus. Sie werden Gott sehen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein. Gegen den Verkehrten erzeigst du dich entgegenstreitend. Gott wirklich zu sehen und wahrzunehmen, Umgang mit Gott zu haben, das ist dem reinen, einfältigen Herz vorbehalten. Denke an Psalm 103. Er tat Mose seine Wege kund, Israel seine Taten. Das Volk Israel hat einfach die Großtaten Gottes vernommen. Boah, das war aber gewaltig, gell? Wie der Boden gezittert hat, oder fantastisch, jeden Tag Brot. Die Taten Gottes haben sie vernommen. Aber Mose, der reinen Herzens war, er vernahm seine Wege, die Prinzipien hinter seinen Taten, seine Beweggründe. Er kannte Gott nicht als Macht, sondern als Person. Eines Tages wird man ihn sehen und ihm gleichen. Diese ist die reinigende Hoffnung. Ohne Heiligung wird niemand ihn sehen. Vers 9, glückselig die Friedenstifter, sie werden Söhne Gottes heißen. Es tut dem Vater sehr weh, wenn er sieht, seine Kinder unter sich streiten. Er sehnt sich nach Beilegung des Konflikts. Glückselig die Friedenstifter. Sie werden Söhne Gottes heißen. Den Charakter des Vaters, denn der Charakter des Vaters wird am deutlichsten in denen gesehen, die Friedenstiften. Ich glaube, diese ist die Krone der sieben Charaktereigenschaften in den Seligpreisungen. die Krone ist der Friedenstifter. Wie Jakobus sagt in seinem 4. Kapitel. Vers 1. Woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Gelüsten und so weiter. Und dann ist die Rede von dem, der Frieden stiftet. Die Frucht, Vers 18, der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Der Zorn eines Menschen wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Sanftmütige Friedenstifter, Söhne des Vaters, das ist wirklich das Gebot der Stunde heute. Eigentlich die Söhne des Vaters, das erinnert uns an das Ende des 5. Kapitels, wo diejenigen, die gelernt haben, ihre Feinde zu lieben, Söhne Gottes genannt werden. Denn das ist, wie Gott ist. Wir waren seine Feinde. Und Gott hat seinen kostbaren Sohn gesandt, Frieden zu stiften. Als wir noch Sünde waren, Feinde Gottes, starb Christus für uns. Die Liebe eines Menschen, wie weit reicht sie? Niemand würde sterben für einen gerechten, rechtschaffenen Mann. Für einen gütigen, vielleicht mag ein paar sich ihr Leben hinzugeben wagen, sagt Paulus. Aber Gott erweist seine Liebe gegen uns. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Gott sendet Regen und Sonnenschein nicht nur auf die Felder der Liebhaber Gottes, sondern auch auf die Feinde. Wisst ihr, wie das ist? Du wirst beleidigt oder dein Nachbar tut dir was an und er ist da draußen in seinem Garten, er arbeitet im Garten und du betest für ihn und du denkst, okay Gott, schau, dass sein Gemüse dieses Jahr einfach, dass die Wühlmäuse kommen. Eine Menge Schnecken. Schick ihn eine Menge Schnecken. Aber wie wird Gott wirken? Gott würde eher das Gegenteil tun. Einen reichen Ertrag in seinem Garten, auf das er dasteht im Herbst und denkt, bah, dass ich so viel bekommen habe, ich glaube, ich werde Gott danken. Ich glaube, ich werde diesen Gott anerkennen. Das ist seine Methode. So ist unser Vater. Radikal verschieden von vielen von uns bisher. Zumindest unsere bisherige Handhabung. So ist Gott. Lernt eure Feinde zu lieben. Lernt sanftmütig mit Menschen, vor Gott und vor Menschen umzugehen. Und du kannst ein Friedenstifter werden. Und das ist das Höchste von diesen Charaktereigenschaften. Das ist die Krone. So viel für die Seligpreisungen.